Hallo und herzlich willkommen zu Asien aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier von uns relevante Nachrichten aus der Region sowie Expertengespräche zu spannenden Themen. Diese Woche hat sich Alina mit Dr. Stormy Annika Mildner vom Aspen Institute Germany hingesetzt und sie bespricht Handelsbeziehungen zwischen Asien und Europa sowie die vielfältigen, sich weiter entfaltenden Krisen in der Welt und was für Auswirkungen diese auf die Lieferketten und auf das Wirtschaftswachstum in Europa, in Asien und auch in der ganzen Welt haben. Es ist ein spannendes, sich lohnendes Gespräch, welches die komplexen Zusammenhänge in der heutigen Weltwirtschaft gut darstellt und unter anderem auch darauf eingeht, warum protektionistische Reflexe von manchen Ländern, also gewisse Exporte zum Beispiel von Gütern zu beschränken, oftmals logisch klingen, aber sehr, sehr schnell zu unerwünschten Nebeneffekten führen kann. Mehr dazu gibt es gleich und dann hört ihr auch von Alina, aber jetzt richten wir den Blick erstmal auf relevante Entwicklungen aus der Region der letzten zwei Wochen. Wie bereits in der vorigen Folge angekündigt, hat es in Australien Wahlen gegeben, vor etwa zwei Wochen. Und dort hat sich die australische Labour Party, also man könnte sagen die australischen Sozialdemokraten, haben sich seit fast 10 Jahren in der Opposition wieder durchsetzen können und regieren jetzt alleine und bilden die neue Regierung in Australien. Der Spitzenkandidat Anthony Albanese ist damit nun Premierminister des Landes und hat sich gegen den bisherigen Amtsinhaber der konservativen Partei, also der Liberal Party in Australien, Scott Morrison, durchsetzen können. Albanese hat sich im Vorfeld der Wahl als ein sehr progressiver Kandidat dargestellt mit einem großen Fokus auf erneuerbare Energien sowie eine inklusive Art zu regieren und auch eine inklusive Regierung zu bilden. Sein jüngst neu gebildetes Kabinett beinhaltet 13 Männer, 10 Frauen sowie Repräsentanten von religiösen Minderheiten und auch der indigenen Völker Australiens. In den großen Zügen der Außenpolitik sind erstmal keine schwerwiegenden Veränderungen zu erwarten. Albanese hat sich direkt nach Amtsantritt mit den traditionellen wichtigen Sicherheitspartnern in USA, Indien und Japan im Zuge des Quadrilateral Security, also des vierköpfigen Sicherheitsdialoges, getroffen und mit Bezug auf China sucht er sicherlich nach Ausgleich, hat aber schon die veränderte Aggressivität Chinas und die Werte, für die Australien und seine Verbündeten steht, in den Vordergrund gestellt. Die chinesische Regierung versucht tatsächlich gerade seinen Einfluss auf die insbesondere kleineren Inseln im Südpazifik, also so nord-nordöstlich von Australien, auszuweiten. Wir hatten in Folge 8 schon mal über die Salomoneninseln berichtet und dass die chinesische Regierung dort so ein Sicherheitsabkommen unterschrieben hat, welche Details allerdings nach wie vor nicht so ganz klar sind. Man hat nun versucht, so ähnliche Abkommen auch mit 9 weiteren Inselstaaten der Region abzuschließen, was jetzt aber erst einmal nicht geklappt hat. Aber sowohl Albanese als auch natürlich die Verbündeten, insbesondere die USA, werden natürlich klar ein Auge darauf haben, wie sich das dort weiterentwickelt. Und natürlich würden sich die Inselstaaten auch freuen, wenn man seitens von Australien und den USA, aber natürlich auch der Europäischen Union und insbesondere Frankreich, die ja nicht unerhebliche Überseeterritorien in der Region haben, auch weiterhin noch weitere Angebote von Entwicklungszusammenarbeit und Sicherheitsabkommen und dergleichen erfahren würde. Dann möchte ich noch erwähnen, dass es eine sehr umstrittene China-Reise der UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet gegeben hat. Diese war 6 Tage lang in China unterwegs und hat sich dort auch an 2 Tagen die Uiguren-Region in Xinjiang im Nordwesten des Landes angeschaut. Die Vorwürfe und die internationale Kritik gegenüber der chinesischen Regierung dort ist ja ziemlich geläufig, also dass man eben systematisch die muslimische Minderheit der Uiguren in diesem Landesteil zumindest extrem stark unterdrückt und ja in Konzentrationslager oder so, wie es die chinesische Regierung nennt, Umerziehungslager steckt. Immer wieder unter dem Vorwand, so wie es gesagt wird, der Terrorismusbekämpfung. Internationale Menschenrechtsgruppen haben sich schon im Vorfeld des Besuches darüber beschwert, dass die chinesische Regierung dieses hier auf jeden Fall als Propaganda nutzen wird und die UN-Menschenrechtskommissarin damit sozusagen instrumentalisiert werden wird. Was die Situation noch deutlich verschärfte, war, dass kurz vor ihrem Besuch die einige westliche Medien Dokumente publiziert hatten, die zuvor noch nicht zugänglich waren, die sogenannten Xinjiang Police Files, in denen viele Bilder und auch Gesichter von denen dort teilweise Gefolterten zu sehen waren. Ja, zum Abschluss ihres Besuches hat sie sich dann, wie ja zu erwarten war und von den Menschenrechtsorganisationen zumindest auch befürchtet war, hat sie sich sehr zurückhaltend über die Menschenrechtsbedingungen in Xinjiang geäußert. Sie hat zwar Besorgnis zum Ausdruck gebracht über die Lage in der Region in Xinjiang und hat Peking dazu aufgefordert, Willkür zu vermeiden und internationale Menschenrechtsstandards einzuhalten. Allerdings ging das den meisten Beobachtern überhaupt nicht weit genug. Bevor ich das Mikrofon dann jetzt an Alina für das Interview weitergebe, wollte ich noch einmal das Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity erwähnen, auch weil es thematisch zum Interview passt, welches US-Präsident Joe Biden letzte Woche offiziell angekündigt hat. Bei dem Framework for Prosperity soll es darum gehen, ökonomische Partnerschaften in der Region zu formalisieren. Obwohl es sich ausdrücklich nicht um ein Freihandelsabkommen handelt, was man insbesondere in ASEAN kritisiert, haben einige Länder in der Region ihr Interesse an dem Framework bekundet. Während viele Details des Frameworks noch ausgearbeitet werden müssen, ist es auf jeden Fall schon mal klar, dass die Vereinigten Staaten hoffen, sich so jetzt wieder wirtschaftlich in der Region betätigen zu können und etwas gegen Chinas zunehmende ökonomische und auch politische Einflussnahme in der Region machen zu können. Viele Beobachter in den USA hatten Donald Trump dafür kritisiert, dass er sich aus dem Trans-Pacific Partnership Programm zurückgezogen hat und somit sozusagen die ganze Region eigentlich China überlassen hat. Beziehungsweise es China überlassen hat, wirtschaftliche Standards und Handelspraxen in der Region zu definieren. Also, wie weit es mit dem Indo-Pacific Economic Framework nun kommen wird, steht erstmal noch aus. Das werden wir noch sehen und wir werden das natürlich auch weiter verfolgen. Aber es ist in jedem Fall ein ganz klares Zeichen, dass die USA nicht nur politische, sondern eben auch wirtschaftliche Ambitionen in der Region hat. Wie versprochen, geht es hier jetzt weiter mit Alinas Interview. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region weiter und hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin könnt ihr uns wie üblich bei Facebook unter CASPDA oder auf unserer Webseite cas.de/politikdialogasien folgen. Ich freue mich auf die nächste Episode und jetzt wünsche ich euch ein erkenntnisreiches Interview.
Ich bin heute im Gespräch mit Dr. Stormy Annika Mildner, Direktorin des Aspen-Instituts Germany. Und wir werden über die Handelsbeziehungen zwischen Asien und Europa sprechen. Außerdem auch, warum Asien für den Welthandel essentiell ist. Frau Dr. Mildner, herzlich willkommen bei Asien aktuell.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen.
Asien trägt ja fast 40% zum weltweiten BIP bei und hat außerdem eines der stärksten Wirtschaftswachstum weltweit. Außerdem ist die Region auch für den Welthandel von so großer Bedeutung, weil 2/3 aller globalen Seerouten an den Küsten Asiens vorbeiführen. Jetzt waren die Lieferketten ja durch die Covid-19-Pandemie sowieso schon sehr angespannt. Dann brach der Krieg Russlands gegen die Ukraine aus, was dann insbesondere für die Lieferketten, gerade für Getreide, weiter schwierig wurde. Zu einem Überfluss wurde dann auch noch ein totaler Lockdown in wichtigen Industrie- und Hafenstädten in China, wie zum Beispiel in Shanghai, eingeführt. Frau Dr. Mildner, was bedeutet das für die Weltwirtschaft insgesamt, aber auch für eine so stark mit China vernetzten Industrienation wie Deutschland?
Ja, da hilft zur Illustration am besten der Blick auf die Wachstumsprognosen, also des deutschen BIP, Bruttoinlandsprodukts, als auch des weltweiten Wirtschaftswachstums und wie die Zahlen revidiert worden sind. Bevor Russland die Ukraine überfallen hat und vor dem Lockdown Chinas, hatte die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht, das war im Januar 2022, noch mit einem Plus des BIP von 3,6% für dieses Jahr gerechnet. Und ganz ähnlich wie die Situation für Deutschland sieht es auch für das globale Wirtschaftswachstum aus. Der IWF macht regelmäßig Prognosen und in seinem World Economic Outlook vom Januar 2022 hat der IWF ein globales BIP-Wachstum von 4,4% für dieses Jahr prognostiziert und 3,8% fürs nächste Jahr, also 2023. Und auch der hat ordentlich nach unten revidiert, nämlich auf 3,6% für dieses Jahr und für nächstes Jahr, also von 4,4% auf 3,6%. Und auch beim Welthandel sieht es ganz ähnlich aus. Da schaut man sich am besten die Prognosen von der WTO an. Die hat ihre Wachstumsprognose des Welthandels reduziert für dieses Jahr von 4,7 auf 3%. Das illustriert sehr deutlich, welche Auswirkungen sowohl Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat, aber eben auch, welche Auswirkungen der Lockdown, also der sehr harte Lockdown wegen der Pandemie in China hat. Und ich würde sagen, dass wir vor einer quasi dreifachen Krise im Moment stehen, die uns doch längere Zeit sehr, sehr stark beschäftigt halten wird. Das ist die Energiepreiskrise, das ist die Nahrungsmittelkrise und das ist die Finanzkrise. Und diese drei Krisen kommen zusätzlich zu den Krisen, die wir ohnehin schon haben oder hatten und die wir nach wie vor nicht vollständig überwunden haben. Das ist die Gesundheitskrise, also vor allen Dingen eben die Covid-Pandemie, aber eben auch die Klimakrise und die vielen Naturkatastrophen, die wir überall auf der Welt sehen. Also wie beispielsweise die Dürre und die Hochtemperaturen in Indien. Das kommt alles zusammen. Und diese Krisen, also insgesamt sind es dann ja fünf, verstärken sich gegenseitig. Und die Krisen treffen die Länder am stärksten, die ohnehin schon gebeutelt sind von der Gesundheitskrise und Klimakrise und deren fiskalpolitischer Spielraum durch eben diese beiden Krisen schon deutlich geschrumpft ist, sodass sie die neuen Krisen, die obendrauf kommen, ganz schwer handeln können. Also der fiskalpolitische Raum ist jetzt schon eben deutlich enger geworden. Und in den Ländern, die eben besonders stark von diesen Krisen betroffen sind, trifft es die ärmere Bevölkerung eben noch stärker. Und deswegen sehen wir eben auch diese unglaublich beunruhigenden Prognosen von der Weltgesundheitsorganisation, IWF, Weltbank, UNCTAD, dass der Hunger in der Welt wieder deutlich steigen wird. Das wirkt sich wiederum auch auf Migrationsbewegungen aus. Das wirkt sich wiederum auch auf Sicherheitskrisen aus. Also wir stehen wirklich vor einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Und das auch noch in einer Zeit, wo wir es eben mit einer hohen Inflation zu tun haben, wo die Zentralbanken, gerade auch der größeren Länder, mit massiven Zinsanhebungen reagieren müssen, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und was bedeutet das wiederum auf der anderen Seite? Das bedeutet, dass die Kosten für die Kreditaufnahme steigen. Also es wird teurer, Kredite aufzunehmen. Das trifft natürlich auch die Landwirte ganz besonders stark, aber drückt auch die Investitionen im produzierenden Gewerbe. Also es ist quasi fast so wie in einem Teufelskreislauf, in dem wir uns befinden. Die Zentralbanken müssen reagieren, um die Energiepreise in den Griff zu bekommen, um die Nahrungsmittelpreise in den Griff zu bekommen. Aber wenn sie eben zu stark die Kosten für Kreditaufnahme anheben, eine zu restriktive Geldpolitik verfolgen, ja, dann stehen wir eben vor einem Hard Landing unserer Wirtschaften. Und dann könnten wir durchaus in vielen Ländern beobachten, dass wir in eine Rezession reinschlittern, mit allen Konsequenzen, die das eben mit sich bringt.
Ja, vielen Dank für Ihren Aufriss der verschiedenen Problemherde sozusagen und wie die alle miteinander vernetzt sind. Was ist denn Ihre Prognose, wie sich diese verschiedenen Krisen in den kommenden Monaten entwickeln werden? Kann man dazu eine Prognose abgeben überhaupt?
Ja, das ist tatsächlich wirklich schwierig. Also die meisten Analysten und die meisten Wirtschaftsexperten rechnen damit, dass sich die Krise eben weiter zuspitzen wird. Und deswegen ist also schnelles Handeln gefragt und Solidarität auf allen Ebenen. Aber auf der anderen Seite, manche Entwicklungen lassen sich eben nicht so schnell eindämmen. Also ein großer Treiber dieser ganzen Entwicklungen, die ich gerade geschildert habe, ist eben Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Exportbeschränkungen Russlands, aber eben auch die unterbrochenen Transportwege, dass man das Getreide nicht mehr aus der Ukraine rausbekommt. Die Ukraine ist ja einer der großen Brotkörbe der Welt. Dass gerade jetzt, wo eben die Saat- und Pflanzsaison begonnen hat, das tatsächlich einfach nicht richtig mehr stattfinden kann in diesem Land, was eben vom Krieg gebeutelt ist. Das wird man so schnell nicht in den Griff bekommen. Und auf der anderen Seite eben diese unglaubliche Hitzewelle in Teilen von Asiens, in Indien, worauf ja auch Indien mit Exportkontrollen und Restriktionen reagiert hat. Auch das wird man nicht so schnell in den Griff bekommen. Wichtig ist, dass auch da die G7 mit einem guten Beispiel vorangeht und sagt, wir zumindest werden nicht den Export beschränken von kritischen Produkten. Und wir setzen uns gemeinsam in der WTO dafür ein, dass es hoffentlich bei der nächsten Ministerkonferenz der WTO, die ja auch Mitte Juni stattfinden wird, dass die Mitglieder der WTO übereinkommen, dass sie keine Exportrestriktionen verhängen werden. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch, wenn ich mir Länder wie Indien, Indonesien und viele andere anschaue. Aber letztendlich sind es ganz wichtige Signale, die gegeben werden müssen. Denn was wir im Moment eben auch sehr stark sehen, ist ein großer Unsicherheitsfaktor in der Weltwirtschaft. Und Unsicherheiten führen immer zu Schwierigkeiten, Unterbrechungen. Das führt dazu, dass Länder zu Lagerhaltungen stärker tendieren, Unternehmen natürlich auch. Umso unsicher man ist, umso mehr versucht man zu hedgen.
Sie haben jetzt gerade schon das Exportverbot Indiens von Getreide angesprochen. In der Region gibt es noch einige weitere, zum Beispiel hat Malaysia auch ein Exportverbot für Hühnchenfleisch verhängt und Indonesien hatte ja ein Palmöl-Exportverbot, was jetzt schon wieder aufgehoben wurde. Ich habe rausgehört, dass Sie diese Exportverbote eher kritisch betrachten. Ich frage mich, wie können solche Länder sozusagen die richtige Balance zwischen der Ernährungssicherheit im eigenen Land, aber auch der Verantwortung für die Weltgemeinschaft sozusagen gerecht werden?
Also es ist ja nicht das erste Mal, dass Länder mit Exportbeschränkungen reagieren auf kritische Produkte und Güter. Deswegen, wir haben einen gewissen Erfahrungsschatz, auf den wir zurückgreifen können, um zu bewerten, ob Exportbeschränkungen tatsächlich gut sind für die Länder, die diese Beschränkungen erheben oder eben nicht. Also denn häufig ist es so in einer Krise, dass der unmittelbare Reflex der ist, ich muss mich jetzt in erster Linie, an erster Stelle um meine eigene Bevölkerung kümmern. Ja, und deswegen verhänge ich diese Restriktion und dann gucke ich erstmal in die Welt. Und dieses Denken haben wir ganz stark zu Beginn der Covid-Pandemie gesehen, wo eine ganze Reihe von Ländern den Export von kritischen Medizinprodukten, insbesondere auch Schutzkleidung, Masken, Desinfektionsmittel und so weiter beschränkt haben. Leider gehörte dazu auch an erster Front tatsächlich auch Deutschland. Deutschland hat dann diese Exportbeschränkungen vergleichsweise schnell wieder zurückgenommen, aber nicht ohne, dass es vorher zu deutlichen Problemen in anderen europäischen Ländern geführt hat, wie Italien beispielsweise. Dieses nationale Exportverbot oder Beschränkungen wurden dann ersetzt durch ein europäisches Exportbeschränkungsregime. Auch das wurde dann irgendwann später abgeschafft. Und was man da gesehen hat, ist, dass es eben nicht funktioniert hat. Also es hat nicht die Versorgungssituation im eigenen Land verbessert, weil unsere internationale Verflechtung und die Wertschöpfungsketten so eng sind in Europa, aber darüber hinaus, dass Beschränkungen von einzelnen Produkten dazu geführt haben, dass es in anderen Produktionen dann wieder Schwierigkeiten gab. Also um es einfach zu illustrieren, wir haben den Export von Masken und sanitären Handschuhen beispielsweise auch beschränkt. Die sind aber in der Produktion von wichtigen Medikamenten unabkömmlich. Und wir beziehen eben als Deutschland wichtige Medikamente aus anderen Ländern. Und mehrere Produktionen standen kurz davor, schließen zu müssen, weil sie eben diese Schutzanzüge eben nicht hatten, was ja dazu geführt hätte, dass wir Lieferprobleme bei einer ganzen Reihe von Medikamenten bekommen hätten. Und vielleicht auch noch mal, um zu illustrieren, Sie haben ja jetzt gerade schon eine ganze Reihe von Ländern genannt, die jetzt frisch Exportrestriktionen verhängt haben. Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine, also 24. Februar, ist die Zahl der Länder, die Ausfuhrbeschränkungen verhängt haben, von 3 auf 16 gestiegen. Hört sich erstmal nicht so dramatisch an, aber wenn man dann sich anschaut, wie viel der weltweit gehandelten Kalorienmenge davon betroffen ist, dann sind das 17%. Das ist wirklich massiv. 17% der weltweit gehandelten Kalorienmenge. Und diese 16 Länder haben 29 Einzelmaßnahmen. Ein Großteil davon sind tatsächlich Ausfuhrverbote. Dazu kommen dann auch Ausfuhrlizenzanforderungen. Und wenn sowas erstmal beginnt, dann schwappt es relativ schnell eben auch auf andere Länder über. Haben wir auch zu Beginn der Covid-Pandemie gesehen. Wir haben das verhängt, dann hat die EU das verhängt, die USA haben reagiert. Also eine ganze Reihe von Ländern damals haben dann gegenseitig aufeinander reagiert und damit die weltweiten Lieferketten eben massiv gestört. Und das ist eben jetzt auch die große Gefahr, was passieren kann, wenn jetzt immer mehr Länder zu Ausfuhrverboten oder Ausfuhrlizenzanforderungen tendieren. Und der Nahrungsmittelbereich ist ja nur ein Bereich, ne? Also denn wir haben ja auch noch Versorgungsknappheiten bei einer ganzen Reihe oder auch Risiken bei einer ganzen Reihe von anderen kritischen Produkten. Dazu gehören Metalle und Mineralien, die wir besonders stark für die Energiewende brauchen, bei Energie, also bei grünen Technologien, aber auch bei Halbleitern und noch eine ganze Reihe von anderen Produkten, wo die EU eben sehr, sehr stark auf Importe angewiesen ist. Und ich hätte vorhin eigentlich auch noch eine Zahl mit in den Raum werfen sollen, als wir über die Auswirkungen des chinesischen Lockdowns und des Kriegs gesprochen haben. Da haben Sie ja gesagt, Deutschland ist besonders stark betroffen davon. Und wir sind so stark betroffen, weil wir so am Welthandel hängen. Und zwar wirklich deutlich und mit eines der am stärksten am Welthandel hängenden Länder weltweit. Es gibt eine Außenhandelsquote, die schaut sich den Handel von Gütern und Dienstleistungen im Verhältnis zum BIP an. Und die liegt bei uns bei 89%. Und das ist wirklich massiv. Und nach einem kurzen Rückgang im letzten Jahr ist diese Abhängigkeit nochmal gestiegen. Viel von dem Handel findet innerhalb von Europa statt, aber viel eben auch mit der Welt, mit den USA, mit China. China ist unser wichtigster Handelspartner im Warenhandel, Exporte und Importe zusammengenommen. Bei den unseren Exporten sind die USA auf Platz 1, bei unseren Importen ist China auf Platz 1, aber zusammengenommen ist eben China unser wichtigster Handelspartner. Und deswegen, wenn die Welt schwächelt oder sich in einer Krise befindet, spüren wir das über den Transmissionsmechanismus Welthandel und Handel eben auch ganz besonders stark. Mhm.
Und sehr, sehr spannend, dass Sie genau das jetzt ansprechen, weil Deutschland ja schon seit längerer Zeit seine Handelsbeziehungen gerade mit Asien diversifizieren, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Und ein anderes asiatisches Land, was davon sehr profitiert hat, ist zum Beispiel Vietnam. Auf der anderen Seite hat die Covid-Pandemie auch die negativen Aspekte so einer Verflechtung aufgezeigt, dass eben Nationalstaaten von anderen Staaten abhängig sind und es dann im Notfall zu Knappheit kommt. Was ist denn Ihre Einschätzung, wenn Sie auf Deutschland und auf die EU in den kommenden Jahren blicken? Gehen Sie eher davon aus, dass die Lieferketten eben weiter diversifiziert werden, sodass die Abhängigkeiten von einem Land reduziert werden oder eben weil bestimmte essentielle Güter jetzt auch in der Covid-19-Pandemie knapp wurden, dass es dort eher auf eine Rückbesinnung auch auf das Lokale und auf die deutschlandweite oder EU-weite Produktion geben wird?
Ganz, ganz wichtige Frage. Zuerst würde ich nochmal unterstreichen wollen, dass der Handel schon wirklich auch wichtig ist für unseren Wohlstand, für Wachstum und Arbeitsplätze. Und das sieht die deutsche Bundesregierung auch so, das sieht die EU-Kommission auch so und viele andere Länder in der Welt. Und wie Sie gerade aber auch gesagt haben, ist, dass zum einen die Pandemie, zum anderen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine eben auch gezeigt haben, dass sehr hohe Abhängigkeiten in strategischen und kritischen Waren auch zu Verwundbarkeiten führen. Und das zeigt sich auch im Handel mit China eben ganz, ganz stark. Und die Sensibilität für diese Abhängigkeiten und für die Risiken und für die Verwundbarkeiten, die steigt immer mehr, sowohl in der EU als auch in Deutschland. Und sie steigt umso mehr, als dass wir sehen, dass sich die Welt immer mehr in zwei Blöcke aufzuteilen scheint. In Demokratien auf der einen Seite, mal ganz grob, ja, und Autokratien auf der anderen Seite. Oder wie die Bundesregierung sagen würde, in Ländern, die sich an das internationale Recht, ans Rule of Law halten und Länder, die sich eben nicht daran halten. Und angesichts also dieser neuen geopolitischen und geoökonomischen Großwetterlage muss sich Deutschland und muss sich die EU damit auseinandersetzen, wie sie mit diesen Abhängigkeiten umgeht. Und wir sind tatsächlich in einer ganzen Reihe von Produkten sehr stark abhängig. Es gibt eine Studie der EU, die sich mal angeschaut hat, wo unsere Abhängigkeiten liegen und wie stark die sind. Und dann haben sie das ins Verhältnis gesetzt mit dem gesamten Importwert der EU. Und dann sieht es auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch aus. Bei 6% des gesamten Importwertes der EU haben wir hohe Abhängigkeiten. Wenn man dann aber genau nachguckt, liegen dann diese Abhängigkeiten bei sehr kritischen Produkten, die wir brauchen, also wie gesagt, entweder Energiewende oder medizinische Versorgung. Und es gibt eine ganze Reihe von Produkten, wo wir hohe Abhängigkeiten haben von China. Also insgesamt von diesen 6% kommen 52% aus China. Mhm. Bei seltenen Erden beispielsweise ist unsere Abhängigkeit bei über 90%. Bei Halbleitern ist unsere Abhängigkeit unglaublich hoch bei Taiwan. Und wir wissen genau, wie die Sicherheitslage bei Taiwan aussieht. Und das führt dazu, dass wir letztendlich im Moment, ich würde sagen, drei Trends beobachten. Und die werden sowohl von der Politik vorangetrieben als auch von den Unternehmen vorangetrieben. Und der erste Trend, den wir beobachten, ist der von der Abhängigkeit zur Diversifizierung. Man sucht also nach neuen Importquellen, Bezugsquellen. Und auf der einen Seite ist es, also zum Beispiel bei der Energieversorgung sieht man es ja ganz deutlich. Unser Wirtschaftsminister ist, ich darf es mal so lapidar sagen, auf Einkaufstour und schaut, wo wir Gas beziehen können, weil unsere Abhängigkeit von Russland viel zu hoch gewesen ist. Das bezieht sich aber auch auf Halbleiter. Auch da wird genau geschaut, wo können wir denn auch noch Halbleiter herbeziehen oder vielleicht eben auch selbst zu Hause stärker produzieren. Der zweite Trend, den ich beobachte, ist von der Effizienz zur Sicherheit. Und zwar hatten wir über lange Zeit, wo der Glauben auch an die Funktionsfähigkeit der internationalen Märkte und der Interdependenzen sehr hoch war, einen sehr starken Trend zu Effizienz, Effizienzsteigerungen und den sogenannten Just-in-Time-Lieferungen von Teilen. Das führt auf der einen Seite dazu, dass unglaubliche Kosten gespart werden können, weil eben bestimmte Produktionsinputs nicht in großen Lagern vor Ort gehalten werden müssen, sondern just in time, wenn sie eingesetzt werden, kurz bevor sie eingesetzt werden, zugeliefert werden. Auf der anderen Seite, wenn dann eben dann doch die Lieferkette unterbrochen wird und es muss nicht unbedingt immer nur Krieg und Krise sein, sondern es kann auch eine Naturkatastrophe sein, dann hat man natürlich relativ schnell ein Problem. Und wenn dann auch noch die Produktion sehr stark konzentriert ist, ja, Beispiel dafür große Erdbeben in Asien, Zulieferprobleme aus Japan, nach dem Tsunami, dann kann es dazu führen, dass eine ganze Produktion zum Erliegen kommt, weil zwei kleine Teile fehlen. Wir haben das beispielsweise hier in Deutschland in der Automobilindustrie wiederholt beobachtet. Und Unternehmen gehen weg von diesem Just-in-Time-Prinzip zu mehr Sicherheit, auch zu mehr Lagerhaltung. Das ist also der zweite Trend, den wir beobachten. Und der dritte Trend ist von Globalisierung. Also es ist nicht das Ende der Globalisierung, ja, aber die Globalisierung, würde ich sagen, verliert an Fahrt, deutlich an Schwung. Und wir sehen eine stärkere Re-Regionalisierung. Also schauen, was kann man selber auch vor Ort produzieren? Was kann man von in der Nähe beziehen? Und ich würde sagen, das sind die drei Trends. Und keiner von diesen Trends überwiegt zum jetzigen Zeitpunkt Und das wäre auch ein Problem, wenn wir jetzt sagen würden, wir setzen jetzt nur noch auf die Produktion vor Ort, dann ist unsere Zulieferer, also erstmal könnten wir es auch gar nicht, aber dann, wenn wir hier dann eine Unterbrechung haben der Produktion, dann haben wir eben genau wieder dasselbe Problem. Also ich beobachte das im Moment zum Beispiel in den USA bei der Babynahrungsmittelproduktion, eine Produktion, die fast ausschließlich auf die USA beschränkt ist. Und die Versorgung im Moment mit Babynahrung ist sehr, sehr schwierig, weil es aufgrund von Hygieneproblemen zum Aussetzen von der Produktion in einem Werk gegeben hat. Und die USA können nicht dann einfach sehr schnell neue Bezugsquellen öffnen, weil es nämlich auch Importbeschränkungen oder hohe Zölle zumindest gegeben hat. Und deswegen, also einseitige hohe Abhängigkeiten, ob vom Ausland oder von zu Hause, beides führt zu Risiken. Diversifizierung, mehr Sicherheit und Re-Regionalisierung.
Stichwort Sicherheit, mit Blick auf die Seerouten und die Handelsrouten in Asien gibt es ja durchaus auch besorgniserregende Trends, zum Beispiel mit Blick auf die Straße von Malakka, aber auch das Südchinesische Meer, in dem ja die chinesische Marine getarnt als Fischerboote auch immer aggressiver auftritt. Für wie gefährlich halten Sie die Sicherheitslage in Asien für den Handel mit und durch die Region?
Für beachtlich und nicht mehr zu ignorieren. Auch hier würde ich sagen, war Russland oder ist Russlands Krieg gegen die Ukraine ein Wake-up-Call und richtet unseren Blick stärker noch auf den Indo-Pazifik. Ist nicht ganz neu. Ja? Also das Bewusstsein für unsere hohe Abhängigkeiten würde ich, also wir in dem Sinne Deutschland, würde ich sagen, hat schon 2016 in der Wirtschaft begonnen. Ich war da selber noch beim Bundesverband der deutschen Industrie und war auch an der neuen China-Strategie des BDI beteiligt. Dann ist Business Europe, also der Dachverband auf europäischer Ebene gefolgt, hat auch eine eigene China-Strategie aufgesetzt und auf viele, viele von den Risiken schon deutlich hingewiesen. Und auch Unternehmen haben dann stärker angefangen zu diversifizieren. Aber das hat eben nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Und ich würde auch sagen, noch ein letzter Wake-up-Call war auch das gemeinsame Statement China und Russland Anfang des Jahres, wo sie sich auch zumindest in einigen Bereichen ein bisschen auf dieselbe Seite geschlagen haben. Dann die Menschenrechtsverletzungen in China, die zunehmende Repression im Land, das alles on top von den unfairen Handelspraktiken des Landes, erzwungener Technologietransfer, Missachtung von Wettbewerbsregeln, Missachtung Schutz geistigen Eigentums, Exportbeschränkungen, also you name it. Ne? Und diese ganzen Probleme haben doch zu einem Umdenken gegenüber China auch geführt. Und dasselbe beobachte ich jetzt hinsichtlich der Sicherheitslage im Indo-Pazifik. Mhm. Indo-Pazifik ist die am schnellsten wachsende volkswirtschaftliche Region der Welt. 60% der Weltbevölkerung ist dort. 75% des globalen BIPs wird dort erwirtschaftet, also 2019. Das ist schon eine Region, die unglaublich wichtig ist für unseren Wohlstand, für unser Einkommen, für unsere Arbeitsplätze. Und deswegen überrascht es nicht, dass Deutschland mit einer eigenen Indo-Pazifik-Strategie aufgewartet hat, dass die EU gefolgt ist, dass der Indo-Pazifik auch eine ganz wichtige Rolle in der neuen Sicherheitsstrategie des Auswärtigen Amtes der Bundesregierung dann spielen wird, die ja im Moment gerade auch entwickelt wird. Und dabei wird eben auch ein genauer Blick wie Sie gesagt hatten, auch auf die Straße von Malakka geworfen, weil es einfach einer der wichtigsten Seewege unserer globalisierten Welt ist. Wenn die unterbrochen wird, ja, es gibt den einen oder anderen Ausweichweg, führt aber zu deutlich höheren Kosten und zu deutlichen Zeitverzögerungen. Ich war gerade auf einer großen Konferenz in Indien bei der Raisina-Konferenz, wo ja auch die Konrad-Adenauer-Stiftung ganz, ganz stark vertreten ist, die Konferenz ja auch unterstützt, auch mich netterweise mit unterstützt hat, dort sein zu können. Und was ich da ganz beachtlich fand, war, dass eine Delegation von taiwanesischen Parlamentariern vor Ort war. Und diese Parlamentarier fast bei jeder Session einmal aufgestanden sind und gefragt haben, aber wenn wir überfallen werden von den Chinesen, werdet ihr uns genauso helfen, wie ihr jetzt der Ukraine helft? Und die Antworten waren darauf unglaublich zögerlich. Und was mir das auf der einen Seite zeigt, war die Bedrohungswahrnehmung der Taiwanesen selber. Für uns ist das ja manchmal so gefühlt weit weg. Russland und Ukraine ist viel näher dran. Aber für die Region selber sind die Konflikte natürlich unmittelbar. Und es war deutlich zu spüren. Also die Bedrohungswahrnehmung der Taiwanesen und auf der anderen Seite dann aber auch die Beurteilung der, ich sag mal, Rest der Welt, dass dann eine Verteidigung durch den Westen, durch die USA oder auch gemeinsam mit der EU, mit Australien und Japan zu einem Krieg werden könnte, der Ausmaße hätte, die eben noch viel, viel größer sind als das, was wir im Moment beobachten. Und die Zögerlichkeit sehr, sehr groß war, hier klar Bezug zu nehmen. In einem solchen Fall wären wir ganz schnell in einem dritten Weltkrieg. Mhm. Mit allen Auswirkungen, die das eben hätte. Ja, und das bedeutet für die EU und für Deutschland, dass wir uns mehr um diese Region, deutlich mehr um diese Region kümmern müssen. Ob nun mit Handelsabkommen oder in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Technologiezusammenarbeit oder auch bei Themen wie Cyberrisiken. Und diese Themen stehen letztendlich auch alle auf der Agenda der EU. Ich habe vor unserem Gespräch nochmal die 7 Prioritäten mir der EU angeschaut zum Indo-Pazifik. Und das ist nachhaltiger, inklusiver Wohlstand, ökologischer Wandel, Meerespolitik, digitale Governance und Digitalpartnerschaften, Konnektivität, Sicherheit und Verteidigung und menschliche Sicherheit. Und ich finde, das illustriert es sehr gut, was wir alles machen müssen. Also es geht halt nicht nur einseitig darum, mehr Handelsabkommen abzuschließen oder einseitig mehr darum, jetzt Kriegsschiffe in die Region zu schicken, sondern es geht um einen Korb verschiedener Maßnahmen, die gleichzeitig ergriffen werden müssen. Ich glaube auch, dass vieles davon beim G7-Gipfel auf der Agenda stehen werden.
Ja, viel zu tun in allen Bereichen. Und Sie hatten gerade die Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung und auch der EU angesprochen. Und dort spielt hier auch Südostasien und die Regionalorganisation dieser Länder ASEAN eine große Rolle. Und beim Stichwort Diversifizierung wünschen sich die Länder ein Mehr an freien Handelsabkommen und an Handel mit der EU. Bisher kommt man aber, so groß das Commitment der EU auch ist, in der Region im Indo-Pazifik präsenter zu sein, kommt man bei den Handelsfragen nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Denn die EU möchte nicht nur eben den zollfreien Güterverkehr zwischen beiden Regionen, sondern knüpft das immer auch an Produktionsstandards und die Achtung von Menschenrechten. Was könnten beide Seiten Ihrer Meinung nach tun, um eben die regionalen Handelsbeziehungen voranzubringen und auch da eben gegenseitig die Beziehungen zu diversifizieren und weiterzuentwickeln?
Ja, also in der Tat schon in der vorvorletzten EU-Handelsstrategie war die Region ja als eine ganz besondere identifiziert worden, mit dem Ziel, ein Handelsabkommen zwischen der EU und ASEAN abzuschließen. Und das ist relativ schnell in Probleme gelaufen, sodass die EU dann umgeschwenkt hat und mit einzelnen asiatischen Ländern Verhandlungen geführt hat. Und wir haben tatsächlich auch, also auch gerade im Vergleich zu den USA, die ja damals aus der Trans-Pacific Partnerschaft dann rausgegangen sind, Präsident Trump hatte das damals gleich als eine seiner ersten Handlungen aufgekündigt, haben wir mit der EU doch eine ganze Reihe von Handelsabkommen in der Region. Dazu gehört mit Japan, dazu gehört Singapur, dazu gehört Vietnam und Korea. Und über diese Abkommen sind die Verflechtungen schon relativ groß. Und wo es aber tatsächlich ins Stocken gekommen ist, ist mit anderen ASEAN-Ländern. Und einer der großen Probleme, und Sie hatten es gerade auch genannt, sind die Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern. Und es wird keine Handelsabkommen mit diesen Ländern geben können, wenn nicht die Menschen- und Rechtsverletzungen in den Griff bekommen werden. Und kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob man mit Handelsabkommen diese Menschenrechtsverletzungen besser in den Griff bekommt als ohne Handelsabkommen. Also sicherlich kann man über Handelsabkommen sehr viel erreichen, was Produktionsstandards, Arbeitnehmerrechte anbelangt, Umweltrechte anbelangt, Wettbewerbsregeln. Mittlerweile sind ja Handelsabkommen bei weitem nicht nur auf den Bereich Handel beschränkt, sondern gehen weit darüber hinaus mit den Nachhaltigkeitskapiteln der EU. Handelsabkommen, aber das Parlament, also unser Europäisches Parlament, hat ganz klar gesagt, es müssen bestimmte Menschenrechtsverletzungen, bestimmte Praktiken vorher aus dem Weg geräumt werden, bevor man das Handelsabkommen tatsächlich dann abschließen und dann auch ratifizieren kann. Und deswegen ist die Zusammenarbeit in dem Bereich vorher sehr wichtig. Und hier wäre es sicherlich gut, wenn andere Handelspartner und auch andere Entwicklungshilfegeber wie die USA, wie Australien und viele andere Länder hier an einem Strang ziehen würden und gemeinsam auf diese Länder noch stärker einwirken würden. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass wir über Technologietransfer sprechen, dass wir vor allen Dingen eben auch jetzt über die Krisen und Konflikte und Energiepreise und Inflation, also alles, womit wir unser Gespräch heute begonnen haben, das gehört natürlich auch auf die Agenda. Ja, also nur mit Forderungen werden wir eben auch nicht zum Ziel kommen, sondern wir müssen eben auch was anbieten und was leisten. Und da finde ich es immer auch ganz wichtig, dass wir uns auch unserer eigenen Widersprüchlichkeiten in unserem Handel bewusst werden, in unserem Handelsregime. Wir predigen Offenheit der Märkte, haben aber selber ganz hohe Beschränkungen, was unseren Agrarhandel anbelangt. Und ich rede nicht über Hygienemaßnahmen, sanitäre und phytosanitärische Maßnahmen, die zu Recht verlangt werden, sondern ich spreche zum Beispiel auch über Zölle und ich spreche auch über Subventionen, auch in der Fischerei. Ja, also ein großes Thema, was bei der Ministerkonferenz jetzt auf der Agenda stehen wird. Auch wir haben massive Subventionen für Fischereibetriebe in Deutschland, aber auch in der EU. Ja, und da müssen wir natürlich auch mal ran. Oder auch, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist, dass es uns immer noch nicht gelungen ist, CETA zu verabschieden, also das Abkommen EU-Kanada. Also wirklich nicht mit einem Niedrigstandardland, wo wir Angst haben müssen, dass das zu einem Race to the Bottom bei uns führt, was jetzt Standards anbelangt, oder dazu führen wird, dass Arbeitsplätze verloren werden. Es ist ja auch schon in der vorläufigen Anwendung und es haben sich keine Probleme gezeigt. Ganz im Gegenteil, hat es wirklich auch kleinen und mittelständischen Betrieben sehr, sehr stark geholfen. Und trotzdem schaffen wir es nicht als Bundesregierung, dieses Abkommen zu ratifizieren. Und das ist natürlich auch eine ganz schlechte Signalwirkung für die Welt. Was kann denn die EU? Also die EU verhandelt mit Neuseeland und Australien. Aber wenn wir nicht zeigen, dass wir solche Abkommen dann auch ratifizieren können, dann ist das natürlich auch ein ganz, ganz schlechtes Signal. Also das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben auch zu Hause machen. Wir müssen die Widersprüchlichkeiten in unserem eigenen Handelsregime angehen. Dann müssen wir auch diesen Ländern etwas anbieten. Und auf der anderen Seite finde ich auch, da hat das EU-Parlament völlig recht, Druck auf diese Länder auch weiterhin ausüben, dass sie die Menschenrechtsverletzungen endlich beseitigen.
Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Also die kritische Reflexion unserer eigenen Handelspraktiken und Handelsbeschränkungen, aber auch ein Appell für ein Mehr an Zusammenarbeit in der internationalen Community und mit unseren Partnern. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Mildner. Wir sind damit am Ende des Interviews angelangt und ich möchte mich sehr für Ihre spannenden Einblicke und Ihre Zeit bedanken.
Auch ganz herzlichen Dank für das sehr, sehr anregende Gespräch.